Hast du die Folie schon drauf? Ja, merci vielmals. Ja, vielleicht denken ihr jetzt, ist überhaupt komisch, jetzt haben wir doch zwei angestellte Pastoren und jetzt muss man sich eine Laienpredigt anhören. Das ist vielleicht ein bisschen komisch so. Aber es hat einen speziellen Grund. Und zwar ist heute Morgen die Einsetzung vom neuen Hauptpastor in der FEG Visp. Und die Grußpredigt hat unseren Hauptpastor, der Frank Bigler, in Visp. Und weil unser zweiter Pastor, Teilzeitler, der Daniel, auch dort auch teilzeitlich ist, ist er natürlich auch dort. Also darum ist es das so, dass ich heute Morgen uns etwas weitergeben im zweiten Teil von dieser Predigtserie «Bezwinge deinen Riesen». Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Thema, wo wir im Moment durchnehmen dürfen, das Thema von David. Und bin sehr dankbar, dass wir das dürfen jetzt über ein halbes Jahr tun. Weil ich finde, gerade das Thema von David ist so unendlich wichtig, weil Gott selber über den Mann gesagt hat, er sei ein Mann nach seinem Herz. Und ich glaube, alle, die wir da sind, hoffe ich, haben den Wunsch, dass wir Frauen, Männer können werden, die nach dem Herzen Gottes sind. Und darum finde ich es sehr entscheidend und spannend, uns eben mal eine längere Zeit auch mit dem David auseinanderzusetzen. Und wir haben im letzten Sonntag ja schon etwas gehört vom David, so quasi so Statement-Predigt, wo man sagen kann, mit dem David und dem Goliath, so schnell tun wir den David mit dem Goliath verbinden, mit dieser unendlichen Geschichte, die uns manchmal fast wie ein Märchen vorkommt, wie eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht. Und gleich ist es nicht einfach eine Geschichte, sondern es ist eine Tatsache, es ist eine Wahrheit, wo wir dürfen immer wieder uns auch darüber erfreuen. Aber es wäre oft kurz gegriffen, wenn wir so Persönlichkeiten wie einen David einfach nur würden mit diesen Highlights in Verbindung setzen. Es ist gut, wenn man tiefer graben, wenn man schaut, wie ist es denn zu dem gekommen, was Gott aus dem Mann hat können machen, dass letztendlich eben er kann sagen, das war ein Mann gewesen, nach dem Herzen von Gott. Ich habe in der Ferienzeit endlich Zeit gefunden, das Buch noch fertig zu lesen, David, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und bin wieder ganz neu auch begeistert worden, ab dem Wort Gottes insbesondere und natürlich auch der Person von David. Und ich würde heute so sagen, wenn das Thema David dich auch anfängt zu packen, dann kommst du das Buch gratis über, bei mir. Weil wir haben ein Bücher gestellt und wir haben gesagt, das sollte nicht grösser werden. Und darum ist es jetzt wieder nahe, dass ich wieder ein Buch weitergeben kann, wenn also jemand das Buch möchte. 400 Seiten über den David begeistert und geschrieben, dann kommt doch das bei mir holen. Es hat Charles Swindoll geschrieben, ein Autor, der verschiedene so Persönlichkeiten beschreibt. In der letzten Predigt von Frank haben wir gehört, dass die heutigen Riesen in unserem Leben nicht in Form von Philister, einem Goliath, auf uns zukommen, sondern ganz andere Gesichter haben. Ein Ries können wir aber daran erkennen, dass er sich immer und immer wieder in meinem Leben zeigt. Er versucht, den Hauptplatz von meiner Lebensbühne anfangen zu besetzen. So haben wir es bereits im letzten Sonntag gehört, im Kapitel 17 von Vers 16 weg lesen wir. Aber der Philister, das war der Goliath, kam heraus früh morgens und abends und stellte sich hin 40 Tage lang. Wir haben das letzte Mal schon gehört. 40 Tage lang stellt sich der Ries Goliath am Volk Israel gegenüber und verhöhnt sie, macht sie klein. Und das am Morgen früh und am Abend spät. Eine schlecht sitzende Frisur am frühen Morgen und die Antwort aus dem Spiegel würde ich nicht als Ries bezeichnen. Da ist Abhilfe mit einem Strahl, mit ein bisschen Wasser, vielleicht sogar mit einem Schnee, mit ein bisschen Schäl gleich gefunden. Vielleicht braucht es sogar manchmal auch einen Gang zum Friseur. Was aber da gemeint ist nicht die Antwort vom Spiegel auf einen morgendlichen und auf einen abendlichen Blick, wo mir versucht zu sagen, und das jeden Morgen und jeden Abend, du siehst schlecht aus. Und das jeden Tag, mindestens zweimal täglich und in jedem Schaufenster, wo ich vorbeigehe, in jeder spiegelnden Fläche, immer das Gleiche. Das führt dazu, wie es der Markus schon vorhin gesagt hat, einleitend, dass ich verängstigt bin, mich immer mehr zurücknehmen tun, mich sogar isolieren und letztendlich sogar das Gefühl entwickeln, ich bin wertlos. Es gibt andere Formen der Wertlosigkeit, die nichts mit Äußerlichkeiten zu tun haben. Wir alle kennen solche Situationen. Wenn ich auch an das Tabot denke, dort wo ich arbeite, so sehe ich viele Situationen vor mir, wo Kinder mit Narben von Mobbing und Kränkung auf dem Pausenplatz in einer Ecke stehen. Ich war selber der Jüngste in der Familie und kenne auch zum Teil einschneidende Situationen aus meiner Kindheit. Mein Bruder, er ist 5 Jahre älter als ich, hat mich meistens mitnehmen, wenn er mit seinem Kollegen ist, Velo fahren. Meine Mutter hat das so wollen. Dann ist der Kleinste auch mal ein bisschen vorgekommen. Natürlich waren er und seine Kollegen wesentlich schneller und so haben sie mich meistens abgehängt. Und ich als kleiner Stümper bin hinten dran mit meinem Velo gestrampelt und hatte viel Anstrengung, habe mich allein gefühlt, habe gebrüllt und geschluchzt und das nicht als eine gute Erfahrung in Erinnerung. Vielleicht denkt ihr jetzt, das ist alles doch nicht so schlimm. Aber solche und andere Situationen kennen wir in unserem Leben. Und dort gibt es oft Situationen, wo sich das tief in unserem Leben eingebrennt haben. Vor allem dann, wenn sie sich eben nicht nur einmal ereignet, sondern immer wieder, wiederholt, am Morgen und am Abend, täglich, wochenlang, Monate, ja vielleicht sogar jahrelang. Ihr kennt das Gefühl auch. Denn auch ihr seid schon mal sitzen gelassen worden, haben keine Beachtung gefunden, haben den Spiegel nicht mehr hören können am Morgen oder am Abend. Und wo ihr euch beworben habt für eine Stelle, habt ihr vielleicht x-fach eine Absage bekommen. Wo die besten Sportler in der Schule ausgewählt worden sind, ist euer Name vielleicht sogar immer am Schluss genannt worden. Wo die Noten verteilt worden sind und man wusste, der Erste hat den Sechser, bist vielleicht im hinteren Drittel gewesen. Wo wir Hilfe gebraucht hätten, ist sie nicht gekommen. Wir wissen, wie schlimm das ist, wenn sich dann Ohnmacht in mir aufschleicht. Wir kennen das alles. Es ist die Wertlosigkeit. Es ist sitzen gelassen werden, das 5. Rad am Wagen sein, im Regen stehen bleiben sein. So fühlt sich das an. Beim David nennt die Bibel ein anderes Wort für das. Wir gehen heute ein bisschen zurück, nicht im Kapitel 17, sondern sogar ins Kapitel 16. Kapitel 16 ist die Berufung vom Samuel an David. Und wir wollen dort ein bisschen hineinschauen, was hat denn das für einen David bedeutet. Bei ihm heisst es im 1. Samuel 16, Vers 11, er weidete die Schafe. So würden wir da vielleicht im ersten Moment nicht gerade als eine Abwertung anschauen. Wir würden vielleicht nicht gerade sagen, das ist jetzt irgendwie ein Reis, der ihm da begegnet. Aber bei ihm kann man sagen, es im Regen stehen gelassen, das 5. Rad am Wagen gewesen, das hat bei ihm bedeutet, er weidete die Schafe. Ich möchte zum Anfang den Text lesen aus dem 1. Samuel 16, 1-5. Ihr dürft das gerne nachlesen, habt die Bibel auch vor euch unter den Sitz und bin froh, wenn ihr dort auch mitleset. Es heisst dort im Kapitel 16, 1-5, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird zerfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn Opfer zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach, ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern, heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, Ja, da lassen wir es nochmal weg. He? Genau. Damit wir die Berufung von David richtig verstehen können, müssen wir ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Und das machen wir mit dem ersten Textteil schon ein bisschen. Die Geschichte von David beginnt nämlich nicht auf dem Schlachtfeld im Kapitel 17 mit dem Goliath, sondern es fährt an in den Hügeln in Israel, wo ein Priester mit grauem Bart die schmale Straße aufgetrottet und hinter sich herführt, wie wir gelesen haben, eine junge Kuh. Bethlehem liegt kurz vor ihm. Und in seinem Herz ist er zutiefst beunruhigt. Die Bauern auf dem Feld haben ihn schon längst bemerkt. Und die, die ihn kennengelernt haben, flüstern es, das ist der Samuel. Und die, die den Namen hören, drehen sich um und schauen ihm nach. Der Eli, der Prophet, der alt war, ist nämlich der Samuel der Nachfolger geworden. Eli, seine Söhne sind vom Weg abgekommen. Und sie hätten eigentlich am Eli seinen Platz einnehmen. Aber das war dann nicht möglich. Und so ist Samuel an dieser Stelle eingesetzt worden als neuer Prophet. Israel war zu der damaligen Zeit nämlich ohne richtige Wegweisung. Sie hatten nur Samuel, den sie eigentlich geleitet hat. Und wo Israel dann noch einen König verlangt hat, wie alle anderen Völker, war dann Samuel, der ihnen einen Mann zum König hat gegeben. Der erste König, der Saul. Und gerade der Saul war es ja, der am Samuel jetzt auf dem Weg nach Bethlehem so viel Mühe gemacht hat. Der Saul. Er wird als gut aussehend beschrieben, ein starker, mächtiger König. Israel, das Volk, hat einen König wählen. Und jetzt haben sie einen gehabt. Sie haben einen Leiter wählen, einen Führer wie alle anderen Völker. Aber mittlerweile hat sich der Leiter zu einer wahren Ausgeburt von der Niederträchtigkeit entpuppt. Niemand hätte das ganz laut aussprechen können. Die Angst war viel zu gross im Land, dass der Saul das hätte irgendwie vernehmen können und dass auf sie zurückgekommen wäre. Aber gedacht haben es ganz viele. Solange man geschwiegen hat, war es einigermaßen sicher. Aber sobald man etwas gesagt hat, ist der König durchgeknallt. Aber wehe, jemand hätte das auch nur aussprechen können. Der Saul war schon lange nicht mehr der König, der er einmal war. Im Gegenteil, in Gottes Augen war er schon lange nicht mehr König. Darum hat Gott zum Samuel geredet im 1. Samuel 16, 1, wo es dann heisst, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zum Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und so ist jetzt eben der Samuel unterwegs nach Bethlehem. Man kann sich vorstellen, dass sein Magen schon ein bisschen grumort hat in dieser Situation. Seine Gedanken haben geraset. Es war ziemlich gefährlich, jemand zum König zu salben, wenn der alte König noch regiert hat. Teilweise war es in diesen Kulturen üblich, dass, wenn der neue König eingesetzt worden ist, dass er die Zippe vom alten Geschlecht umbringen musste. Aber es war natürlich noch viel gefährlicher, für das Volk Israel gar keinen König zu haben. 1000 vor Christus, wo unsere Geschichte spielt, war Israel nämlich mehr oder weniger ein marodes Bündnis von einzelnen Stämmen. Der Josua, wo das Land eingenommen hat mit dem Volk Israel, und der Mose sind Helden aus längst vergangenen Tagen. Es war etwa 3 Jahrhunderte, wo geistliche Dürre den Glauben der Menschen richtig austrocknet hat. Der Verfasser vom Buch Richter beschreibt die Zeit zwischen dem Josua und dem Samuel mit dem Wort im Richter 21, Vers 25. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Man kann sich vorstellen, dass da Korruption geherrscht hat. Der Bund war am Auseinanderbröckeln. Unmoral, Brutalität war an der Tagesordnung. Die Menschen verlangen jetzt den König. Er soll das leckgeschlagene Schiff noch retten. Die Menschen verlangen nach einem König, aber der, der es hätte sollen retten, der versenkt es selber, der Saul. Israels erster König verwandelt sich in einen psychopathischen Machtmensch. und er hat den Segen Gottes schon längst verloren. Auch außenpolitisch hat es nicht sehr rosig ausgesehen. Die unmittelbaren Nachbarn der Israeliten, kann man sagen, ist fast noch wie heute. Es waren Menschen, die dem Volk keine Berechtigung zugesprochen haben. Die Philister waren ein blutrünstiges Volk und sie haben riesenhafte Gestalten hervorgebracht. Sie haben ein Monopol auf Wertgegenstände wie Eisen. Während Israel bescheiden gelebt hat in Zelt, haben die Philister befestigte Städte gehabt. Sie haben Kriegswagen gehabt, sie haben Waffen gehabt aus mächtigem Stahl. Und so konnten sie in die Schlachten gegen Israel ziehen. Israel selber sind oft nur mit Pfeil und Bogen erschienen, mit Messer, Heugabeln. So sind sie dort gewesen. Die Bibel berichtet sogar von einer Schlacht, wo der Saul und sein Sohn Jonathan die einzigen waren, die ein Schwert tragen konnten. Alle anderen hatten ganz eine einfache Ausrüstung. Also Israel war nicht nur von außen bedroht, sondern sie waren auch von innen bedroht. Ihren König war schwach und Israel selber noch schwächer. Jetzt könnte man sich fragen, was tut Gott jetzt in dieser Situation? Es ist doch sein Volk. Er tut eigentlich etwas, das niemand würde erwarten. Er spricht eine Einladung aus ins Niemandsland in Bethlehem. Ein verschlafenes Dorf, in dem die Zeit schon lange stillgestanden ist, irgendwo in den Hügeln südlich von Jerusalem, auf etwa 900 Meter über Meer. Und 1000 Jahre bevor in dem Kaff Jesus auf die Welt gekommen ist, betritt jetzt Samuel das Dorf und zieht eine junge Kuh hinter sich her. Seine Ankunft lässt die Dorfbewohner ziemlich erstaunen und ihre Köpfe drehen, denn die Propheten sind nicht oft nach Bethlehem gekommen. Vielleicht haben sie sich gefragt, ob er selber verfolgt ist oder über sich allenfalls möchte verstecken. Aber stattdessen ist er gekommen, um Gott zu opfern, und er lässt die Stadtältesten ein, den Isai und seine sieben Söhne sollen sich ihm anschliessen. Und was jetzt kommt in unserem Text, und zwar die es lesen wollen, wäre ab Vers 6, möchten wir jetzt schnell gerade ein bisschen darstellen. Und für das brauche ich sieben Männer. Jetzt wäre ich froh, wenn einfach gerade sieben Männer spontan da vorne kommen, die sich getrauen, ihr müsst nichts machen, ihr müsst nur stehen. Es gibt also gar nichts, wo ihr sagen müsst, kein Text. Stellt euch doch auf, da, vielleicht eine Grösse noch, so also, sieben Männer. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, nehmen wir doch hier ihn zuerst. Dann vielleicht hier zweit. Ja, jetzt kommt noch ein grösser, jetzt müssen wir dich führen. Genau. So hat das jemand ausgesehen, wo letztendlich der Samuel gekommen ist nach Bethlehem. Sieben Männer, Söhne vom Isai, sind dort gestanden. Und ich lasse jetzt mal den ersten führen kommen. Das ist der Eliab, der Älteste. Stimmt zwar jetzt da nicht ganz, aber komm du mal führen. Das scheint die logischste Wahl zu sein, oder? Könnt ihr euch vorstellen, der Mr. Bethlehem. Seht ihr es, oder? Das ist ja klar. Tolle Frisur, Waschbrettbauch, enge Jeans und immer ein Lächeln auf dem Kopf, wo selbst Stahl zum Schmelzen bringt. Der Samuel hat sofort gewusst, das ist ihn. Das ist ihn. Aber Gott hat ihm etwas anderes gesagt, falsch, zurücktreten. Das ist nicht der Richtige. Du musst einfach zurücktreten. Du darfst bleiben. Und Samuel hat den Zweiten im Blickfeld genommen. Komm doch auch ein bisschen führen. Der Zweite. Man könnte meinen, ein Model aus einem Magazin. Für Männermode betritt er jetzt gerade den Raum. Ein italienischer Massanzug. Schuhe aus Krokodilleder. Zurückgekämmt schwarzes Haar. Also wenn das nicht ein klassischer König ist, dann muss doch der Abinadab der Richtige sein. Aber Gott war auch an dem klassischen Anzug nicht interessiert. Er darf schon wieder zurücktreten. Und Samuel hat den Nächsten verlangt, den Bruder Nummer 3. Und schon ist der Schamma vorgekommen. Ein studierter Typ übrigens. Ein Abschluss an einer staatlichen Uni. Hat gerade sein Doktorexamen, den Master gemacht.
Und der Isai flüstert dem Samuel ins Ohr, er war der Jahrgangsbeste. Und der Samuel ist natürlich tief beeindruckt, aber Gott nicht. Stattdessen erinnert Samuel an die wichtige Wahrheit, die heisst, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Auch du darfst zurücktreten. Und so laufen die sieben Söhne am Samuel vorbei und sieben Söhne fallen durch. Sorry, tut mir leid, sie sind nicht dabei. Und der Samuel, er fragt, hast denn du nur acht Söhne? Nur sieben Söhne? Nein, es waren eben acht gewesen. Er hatte ja auch noch zwei Schwestern gehabt, übrigens, die vergisst man gern. Aber die sieben sind da gewesen und einer hat gefehlt. Ihr dürft gerne am Platz gehen. Merci vielmals. Und ich kann mir vorstellen, wie der Isai ein schweres Herz bekommen hat, auf die Zähne gebissen hat. Und jetzt kommt es im Vers 11 von 1. Samuel 16, wo es dann heisst, der Kleinste ist noch übrig, aber er hütet gerade die Schafe. Mögt ihr euch noch erinnern, an Anfang? Wertlosigkeit. Der, der die Schafe hütet, der Kleine, den können wir nicht brauchen. Das Wort im Hebräischen, so habe ich mir sagen, für jüngsten Sohn, wo da verwendet wird, heisse Hagaton. Es bedeutet viel mehr als nur Alter oder eben der Jüngste sein. Es meine einen Rang. Der David war also nicht nur der Jüngste, nicht nur der Kleinste, sondern im Tiefsten war er der Unbedeutendste, der Babybrüder. Und man lesen das, wenn man auch im 1. Samuel 17, Vers 28 nachlesen, da ist die Situation, wo Samuel auf dem Kriegsfeld ist, wo er zu seinen Brüdern gegangen ist und hat ihnen ein paar Spezereien gebracht, heisst es im 1. Samuel 17, 28 ganz verächtlich vom ältesten Bruder, dass er die wenigen Schafe, die der Vater hatte, noch verloren hat. Also es ist nicht einmal darum gegangen, dass offenbar der Vater eine riesen Herde hatte von Schafen, sondern man hatte noch so ein paar Schafe gehabt. Und das hat zu der Stellung von David gepasst. Er, der soll noch ein bisschen zu diesen paar Schafen schauen. Da kann er niemand verrückt machen, da macht er nicht viel Fehler. Soll er zu diesen Schafen schauen. Und dort finden wir jetzt den David. Draußen auf dem Feld bei den Herden. Und mir hat das Bild so schön gedünkt. Weil es zeigt wieder etwas in der Bibel, wo eben anders ist, als wir denken. Es ist nicht der Massanzug, es ist nicht die Grösse, es ist nicht der Titel gewesen, sondern Gott schaut auf ganz andere Kriterien. Und wenn man den David anschaut, wie er in der Bibel beschrieben wird, so kommt allein im Neuen Testament sein Name 59 Mal vor. Ich glaube, es gibt keinen anderen Mann, der im Neuen Testament nebst Jesus so viel Beachtung findet. 59 Mal. Die Bibel widmet dem David sogar 60 Kapitel. Unwahrscheinlich. Kein anderer bringt es auf so viel. Und wenn man noch daran denkt, wie viele Psalmen das er dazu geschrieben hat, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, so sind es viel mehr. Der Hagadon, also der Mann, den wir hier so als niedrig anschauen, der wird zum Gründer der berühmtesten Stadt in der ganzen Welt, von Jerusalem. Der Sohn Gottes wird als ihn benannt, als Sohn von David. Die grössten von allen Psalmen sind aus seiner Feder geflossen. Wir bezeichnen ihn als König, als Kriegsherr, als Sänger und natürlich als Goliath oder Riesenbezwinger. Aber in unserer Geschichte heute ist er nicht einmal eingeladen, wo die Familie zusammenkommt. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Bedeutung von dem vorstellen könnt. Wenn es heisst, mache das Familienfest. Und jemand ist nicht eingeladen. Er sagt, der muss nicht kommen. Ich glaube, das ist eines vom Ausgrenzendsten, was es geben kann. Wo man sich wirklich wertlos fühlt. Ich bin nicht dabei. Er war ein Vergessener. Ein Kind, das nicht Erwähnung findet, und eine niedrige Arbeit nachgeht, irgendwo an einem Ort, wo man vielleicht könnte sagen könnte, es ist irgendein Kaff auf einer Landkarte. Was bringt Gott ausgerechnet dazu, gerade ihn auszusuchen? Die Antwort ist, weil Gott dort anschaut, wo alle nur einen unbedeutenden Hirtenbub sehen, sieht Gott etwas anderes. Er sieht einen König. Und vielleicht fragst du dich auch heute Morgen, wenn Gott in David einen König hat gesehen, könnte es dann sein, dass er in mir und in dir auch etwas Besonderes sieht? Denn wir alle kennen so Momente und erleben die wie der David in unserer Geschichte. Kannst du das Ding wieder einblenden, bitte? Folie. Genau. Kommen wir zum zweiten Teil. Und da geht es um etwas ganz anderes. Momente, wo wir ausgeschlossen sind, wo Momente, wo wir merken, dass die Welt Menschen oberflächlich beurteilt, kennen wir. Ich glaube, es gibt noch nie so viele Castingshows wie in der heutigen Zeit, wo man sucht, wer ist der Beste, wer ist der Schönste, wer ist der Grösste, wer ist Supertalent. Kannst du da nochmal schauen? Irgendwie geht es nicht weiter. Kannst du den Punkt 2 vielleicht einblenden? Es geht darum, wer sind wir? Es ist unsere Ausbildung, es sind andere Attribute, die heute zählen. Diplom, das man hat, oder eben Pickel, die man hat. Wir kennen diese Spiele, jede von uns, und wir sind oft müde darüber, dass wir uns immer mit anderen messen und werten. Du schaffst vielleicht hart, aber all das, was du machst, wird ignoriert. Von deinen Vorgesetzten, von deinen Kollegen. Vielleicht auch in deiner Arbeit als Mutter, als Vater gegenüber deinen Kindern und Teenagern. Lehrer bevorzugen Lieblingsschüler statt dich. Die Eltern zeigen deinen Geschwistern, wie stolz sie sind, aber von dir erzählen sie nie etwas. Und selbst in der Gemeinde bleibt mein Talent offenbar unentdeckt. Werden andere Positionen und Aufgaben gebracht, die ich doch auch gerne würde machen. Das ist der Goliath von der Wertlosigkeit. Und wenn du den Goliath kennst und müde bist, dann ist es Zeit, dass wir aufhören, ständig auch auf den Goliath zu schauen. Wir haben es in der letzten Predigt eindrücklich gehört. Unseren Blick abwenden vom Goliath und zuwenden zu Gott. Die Leute denken sowieso, was sie wollen, ohne dass wir auch nur das Geringste ändern können. Darum sollen wir aufhören, die Gedanken der Menschen in den Vordergrund zu stellen, was andere über mich denken, wer ich bin oder nicht bin. Was entscheidend ist, das ist das, was mein Gott, mein Schöpfer über mich denkt. Und er sagt, wie wir es hier in unserem Text dick angestrichen haben, im Vers 7, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und ihr kennt sicher auch die Parallelstelle im Psalm 139, wo so ein wunderbarer Psalm ist, wo Gott allwissend und allgegenwärtig ist. Und dort heißt es im Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Vers 13 heißt, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Das ist ein Psalm von David. Er hat das durch und durch hat er das erfahren. Er hat durch und durch gemerkt, Gott schaut mich an, auch wenn ich in meiner Familie keinen Wert habe. Im Vers 23 heißt es auch im gleichen Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Das sind Worte, die geschrieben sind an Hackathons der Gesellschaft, an die Verstoßenen. Für diejenigen, die eben nicht passen und von denen alle sagen, die kann man nicht brauchen. Dann weisst du, Gott kann jeden gebrauchen. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute das aus Überzeugung sagen darf. Auch in meinem Leben ist vieles nicht so gelaufen, wie man es vielleicht im Moment denkt. Viele denken vielleicht auch, der Urs hat nie ein Problem gehabt. Dem ist immer alles reingelaufen. Der kann alles einfach aus dem Ärmel schütteln. Das ist längstens nicht so. Ihr könnt gerne mal mit mir unter vier Augen reden und ich kann euch ein bisschen erzählen, dass es in meinem Leben viele Hagadons gegeben hat, wo ich an mir, an Gott und an der Gesellschaft zweifelt habe. Und umso mehr bin ich dankbar, dass Gott etwas macht, dass er nicht auf das schaut, was vor Augen ist. Er sieht unser Herz an. Erinnern wir uns nochmal an den letzten Sonntag, wo wir die Geschichte vom Goliath angeschaut haben. In dieser Geschichte sieht der David, was niemand sieht. Während alle nur den Goliath gesehen haben, hat der David in dieser Situation Gott gesehen. In der Berufungsgeschichte jetzt aber vom David ist es umgekehrt. Gott sieht, was sonst niemand sieht. Wo alle nur einen unbedeutenden Hirtenbub sehen, sieht Gott den König. Dass Gott Dinge sieht, wo uns Menschen verborgen sind, ist tröstlich für all die Menschen, die sich eben zurückgesetzt fühlen. Denn es zeigt, dass Gott jeden von uns brauchen kann. Als Beispiel haben wir jenste Personen in der Bibel, die das zum Ausdruck bringen. Und das ist auch das, was mich fasziniert an einem David. Ein David war nicht ein Mensch, der in erster Linie durch sein Verhalten uns immer ein grosses Vorbild war. Wenn wir seine Geschichte anschauen, da werden wir viel Fehlverhalten feststellen. Und Gott sagt trotzdem, das ist ein Mensch nach meinem Herzen. Wenn wir einen Mose anschauen, da wissen wir alle, Mose war ein Mörder. Aber Gott hat ihn trotzdem brauchen. Der Jona ist vor Gott davongerannt, aber Gott hat ihn dennoch brauchen. Der Rahab war sogar eine Prostituierte, aber Gott hat sie dennoch brauchen. Der Samson war ein Frauenheld, aber Gott hat ihn dennoch brauchen. Der Jakob hat sich nur um sich selber gedrückt, aber Gott hat ihn trotzdem brauchen. Der Elia ist vor Gott davongerannt, aber Gott hat ihn trotzdem brauchen. Sarah hat keinen Glauben gehabt, schon gar nicht, dass sie noch ein Kind überkäme. Und trotzdem hat sie Gott gebraucht. Lot hat falsche Freunde gehabt, aber Gott hat sie dennoch gebraucht. Das fordert mich heraus, meine Sicht über Menschen immer wieder korrigieren zu lassen. Natürlich, wir wollen jetzt nicht verherrlichen, was die Menschen gemacht haben. Aber es entlastet, dass ich wissen darf, Gott kommt mit mir, auch mit meinem Scheitern, mit jedem Scheitern von unserem Leben, kommt er weiter. Es ist nicht die Endstation. Und der David? Gott hat einen Teenager gesehen, der in den Bergen von Bethlehem Gott dient hat. Direkt an der Kreuzung zwischen Langeweile und Anonymität. Und durch die Stimme von seinem Bruder hat Gott ihn gerufen: David, komm, da ist jemand, der sich für dich interessiert. Menschliche Augen haben vielleicht nur einen schlachsigen Teenager gesehen, der nach Schaf gestunken hat. Wo er heimgekommen ist, hat man vielleicht eher gedacht, dass der ein Bad bräuchte. Aber Gott hat zu ihm gesagt, respektive Samuel im Vers 12, auf, salbe ihn, denn er ist es. Denn Gott sieht, was sonst niemand sieht. Das Herz, das sich nach Gott ausstreckt und an ihm orientiert. Denn trotz all seiner Schwächen, die David hatte, sucht er Gott wie kein anderen in der Bibel. Man kann sagen, er ähnelt sogar Gott, wie er sich an ihn haltet. Und schlussendlich ist das alles, was bei Gott zählt. Was auch heute noch bei Gott zählt. Andere bewerten deine Grösse, deine Brieftasche, deine Intelligenz, ob du ledig verheiratet oder geschieden bist. Aber so nicht Gott. Gott bewertet unsere Herzen. Und wo immer er Herz findet, wo sich ihm zurichtet, da beruft er, da gebraucht er Menschen. Jetzt schauen wir, ob wir da zum Letzten kommen. Kannst du noch einmal drücken, bitte? Der dritte Punkt müsste jetzt einfach kommen, theoretisch. Und der letzte. Wenn ich an meinen Beruf denke, oder an die Berufung denke, dann fasziniert mich jetzt der David noch einmal mehr. Wer von uns wartet nicht auf die grosse Berufung wie ein David? Wir lesen von ihm nichts. Er hat einfach treu seine Arbeit als Hirte verrichtet. Aber es fasziniert mich, wie ich sehe, wie er mit dieser grossen Berufung umgegangen ist. Und immer wieder kommen mir Menschen entgegen, die sagen, ja, wenn ich mal die richtige Berufung von Gott hätte, dann würde etwas passieren. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon so gedacht. Einige von uns sitzen vielleicht da und denken, ja, wenn ich genau wüsste, was meine Berufung wäre, dann würde die Post abgehen mit Gott. Aber der David, er reagiert ganz anders. Ich kann euch erzählen, wie es bei mir einmal war. Ich bin in der vorhergehenden Stelle, wo ich gearbeitet habe, vorgesehen und aufgebaut worden als neuer Chef. Mein damaliger Chef hat mich gefördert, hat mich ausgebildet, hat mich Ausbildungen machen lassen und hat gesagt, du wirst mal mein Nachfolger. So geplant. Und das war eine Ehre, das hat mich gefreut. Und ich habe die Ausbildungen gemacht und mein Chef war noch nicht so alt und wusste, ja, das geht noch ein paar Jahre, aber okay, bleibst es halt. Und ich habe gemerkt, ich werde immer ungeduldiger. Weil irgendwie war das in mir drin, wie ist denn mal der Nachfolger? Und das hat mich immer mehr eigentlich angefangen zu drücken. Und ich habe mir irgendwann gedacht, einmal, wenn gibst du endlich du deinen Job ab, dass ich nachrutschen könnte. Und ich habe gemerkt, ich werde unzufrieden. Und je mehr die Unzufriedenheit in mir gewachsen ist, umso mehr ist natürlich auch mein Leben dort nicht so gut verlaufen. Und es hat dann Situationen gegeben, wo Gott Sachen hat zulassen lassen, dass ich meine eigene Stelle, die ich dann inne hatte, sogar abschaffen musste. Aber ich konnte nicht einfach Nachfolger werden von dem, weil es hat sich alles mittlerweile verändert. Und ich habe auf einmal gemerkt, Gott will etwas ganz anderes mit mir. Es ist vielleicht gar nicht da, wo er für mich parat hat. Aber ich habe probiert, ein bisschen Druck zu machen, dass sich das in die Richtung könnte entwickeln könnte. Und es fasziniert mich, wenn ich die Reaktion von David anschaue, wie er mit dieser Salbung umgeht. Mit dieser Berufung. Ab Vers 14 lesen wir von ihm, wie er umgegangen ist mit dem. Er ist nämlich nachher an den Königshof zwar gekommen, aber noch längstens nicht als König. Wir würden alles daran setzen, eine Legitimierung, die wir rüberkommen, jetzt auszukosten und möglichst bald den Thron einzunehmen. Der David ist zwar an den Hof gekommen von Saul, aber nicht, wie wir uns das vorstellen. Nein, als kleiner Musiker mit seiner Harfe zur Unterhaltung bei einem wild gewordenen, geistlosen König. Das war sein Job. Nicht gerade die Aufgabe, wo er doch dafür erst kurz noch davor gesalbt worden ist. Ich kann mir vorstellen, dass das eine grosse Verunsicherung hätte herbeiführen können. Der David war zwar nahe in dem König seiner Hallen, aber er musste sich noch sehr lange gedulden, bis er dann wirklich auch können, den Posten einnehmen konnte. Ja, es ist sogar noch dicker gekommen. Wir lesen von ihm im 1. Samuel 17, Verse 15, 20 und 28. David hütete weiterhin immer wieder die Schafe der Familie. Obwohl er gesalbt war. Obwohl man gesagt hat, du wirst der neue König sein. Und das war öffentlich. Das hat man in dieser Familie, in diesem Clan, hat man das nachher gewusst. Das ist nicht ein Geheimnis geblieben. Ihr könnt euch vorstellen, dass das speziell war. Aber mich hat das riesig ermutigt. Obwohl der David als Gesalbter die Autorität Gottes bekommen hat, hat er sie nicht einfach eingefordert, sondern ist treu geblieben in dem, was Gott ihm in seinem bisherigen Dienst hat gegeben. In seinem Job, den er als Hirte hatte. Wo er hatte, vielleicht in einem Büro, wo man könnte haben, heute irgendwo an einem Job oder sogar in der Familie als Hausfrau. Die Zeiten waren weder unnütz noch unwürdig, sondern die beste Vorbereitung auf den Dienst, den er noch verrichten sollte. David, seine innere Haltung, ist da zum Trägen gekommen. Und mir ist unweigerlich die Haltung wiederum entgegenkommen, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, im Philipper 2, Vers 6. Dort heisst es nämlich auch von einer Person, die Königswürde hatte, dass er das nicht so eingefordert hat. Es ist dort ausgesagt über Jesus Christus im Philipper 2, Vers 6. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Das ist von Jesus dreht. Und wir spüren die Parallelität zu dem, was ein David jetzt da für eine Haltung einnimmt. Er fordert sein Recht als König nicht ein. Und wir sehen in den späteren Geschichten noch viel mehr davon, dass er das nicht einfach eingefordert hat. Er hat Geduld gehabt, zu warten auf Gottes Zeitpunkt. Wir spüren etwas von dem, was es bedeutet, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Die wenigsten von uns werden den Stand und die Position von einem David in der Welt innehalten können. Es braucht keine Könige mehr. Einige dürfen aber heute schon wissen, wenn wir unser Leben, unser Herz und unseren Willen an Gott anvertrauen, so sind auch wir Gesalbte Gottes. Wir werden in der Bibel auch Kind Gottes genannt. Damit haben wir königliche Würde. Ein Titel, so wie es David hat dürfen, in Anspruch nehmen. Und wir dürfen den Geist Gottes in uns haben, der lebt. Leben wir jetzt in Christus unsere Berufung, heute und in Zukunft. Ich möchte hier erinnern an eine Predigt von unserem David, von vor 2 Wochen. Leben in Christus. Ich möchte zum Schluss kommen mit einem Vers aus dem Johannes 3, 1 bis 2. 1. Johannes 3, 1 bis 2, wo ich uns zusprechen möchte. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es, tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht kennt. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Gottes Berufung betrifft in erster Linie nicht mein Tun, sondern in erster Linie mein Sein. Ich frage dich zum Abschluss, was machst du, wenn du das nächste Mal in den Spiegel hineinschaust? Denk dran, du bist Gottes Kind, freu dich dran, dank Gott dafür und lebe heute da drin, egal was Gott noch mit dir in der Zukunft vorhat. Amen. Wenn noch beten. Treue Heilende, möchte ich von Herzen Danke sagen, dass du einen David berufen hast. Und dass du im David nicht den stinkenden Hirtenbub gesehen hast, sondern dass du im David einen Mann nach deinem Herzen gesehen hast. Du hast nicht das beachtet, was vor Augen war, sondern du hast das beachtet, was im Herzen ist. Und da gibt es so viel Trost auch in unsere Herzen hinein, dass wir dürfen wissen, du bist derjenige, der letztendlich auch tief in unser Herz hineinschaut. Schenk, dass wir unsere Herzen dir wirklich auch anbefehlen können, dass wir unsere Herzen dir schenken können. Und dass du, Herr Jesus, in unserem Leben darfst Grosses tun. Dass du kannst gross rauskommen kannst, weil wir uns dir anvertrauen, weil wir bereit sind, unser Leben in deinen Dienst zu stellen. Ich danke, Herr, dass deine Berufung nicht in erster Linie Handlungen beinhaltet, sondern den Stand darf beinhalten, dürfen Gottes Kind sein. Jeder von uns. Und lass uns, Herr, im Alltag die Kindschaft würdig leben. Lass uns, Herr, dich in unserem Leben wirksam sein, dass andere dich darin erkennen können. Möchte ich bitte auch für die, die vielleicht sich so als Ausgestoßene fühlen, in ihren Geschichten, von ihrem Leben, dass sie doch sich dir anvertrauen, vielleicht auch mit Menschen etwas festmachen und auch diesen Gedanken keinen Raum mehr lassen in ihrem Leben. Schenk Gnade dazu. Wir wollen dich loben und preisen darüber. Amen.